Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dani Vorler auf DRS1, das ist der Treffpunkt. Schönen guten Montagmorgen allerseits. Seid ihr kürzlich mal einmal am Aufräumen gewesen und habt die Schubladen rausgemistet? Ja, da kommt einem so allerhang in die Hänge. Vor allem, wenn die Schubladen zum Beispiel im Ästerung oben sind, Fotoalben oder ganze Schuhschachteln voller alter Korrespondenz. Lauter Geschichten von früher können so aufleben, wenn man drin rumnuscht, und häufig versinkt man dann in der Nostalgie, wenn man mal davon richtig rumnuscht. Okay, es gibt Leute, die haben das nicht in Schubladen und Schuhschachteln, sondern fein säuberlich in Archiv abgelegt. Und es gibt Institutionen, die widmen sich voll und ganz im Archivieren. So auch der Verein Memoriaf. Ziel von diesem Verein ist es, individuelles Kulturgut aus der Schweiz zu archivieren. Das heisst Film, Ton, Fotografien, Video. Alles Geschichten, die Geschichte schreiben und zu einer Art kollektivem Gedächtnis von unserem Land beitragen. Was der Sinn und Zweck vom Archivieren von solchem Material ist, das erfahren wir gerade als erstes in wenigen Augenblicken.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Oh, lady love, your love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy, keep love flowing smooth. People are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you, who wants a smooth and easy thing, and all the good times. And down, my lady love, I once was lost, but now with you I'm found. You got the love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people, they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you, who wants a smooth and an easy thing, and all the good times and the joy that it brings. My lady love, you've been with me through all of my ups and downs and my crazy turnarounds. My lady love, you got the love I need, so stay around. Heaven sent my lady love.
Lady love,
oh lady,
lady love,
you got the love I need so much, and I love your tender touch. That's
what you do to me, lady love.
DRSAS Treffpunkt über das audiovisuelle Gedächtnis der Schweiz. Das sind Geschichten, die Geschichte schreiben und sie werden archiviert. Sei das in der Nationalphonothek, in der Phonothek zu Lugano, in Medienhäusern, wie auch bei uns im Radio oder Fernsehen. Und angeführt wird das vom Verein Memoriaf. Der Verein hat das Ziel, audiovisuelle Kulturgüter Erhalter. Der Bio Bellizari von der Nationalphonothek zu Lugano ist Vorstand von diesem Verein Memoriaf und ich kann ihn jetzt am Telefon. Guten Tag, wohl, Herr Bellizari.
Guten Tag, Herr Vorne.
In der Schweiz wird nicht nur Geschriebenes, sondern auch Ton, Film, Video, Fotos archiviert. Welche sind da die grossen Archivare in unserem Land?
Also die grossen Archivare sind in erster Linie genau die, die Sie zum Teil aufgezählt haben. Das sind auch Gründungsmitglieder, die den Verein Memoriaf gemacht haben. Das sind die zwei grossen nationalen Institutionen, nämlich das Bundesarchiv und die Nationalbibliothek. Denn selbstverständlich gehört die SRG dazu mit allen in einem Archiv, das haben Sie erwähnt. Die Cinemathek für den Film und eben die Nationalphonothek für den Ton. Und danach für die Fotografie haben wir das Zentrum für die Restaurierung von der Fotografie in Neuchâtel. Das sind die, die den Verein gegründet haben und eigentlich auch die grossen Archive haben.
Und wer sammelt hier genau was? Das muss ja schon klar aufgeteilt werden. Macht nicht Sinn, dass es hier Überschneidungen gibt. Der Aufwand wäre zu gross.
Das ist richtig. Wir versuchen schon ein bisschen aufzuteilen, wobei es gibt natürlich Sammlungen, die historisch gewachsen sind. Der Verein gibt es erst seit 10 Jahren. Audiovisuelle Dokumente gibt es schon seit über 100 oder 150 Jahren. Das heisst, es hat natürlich viele Sachen, die in verschiedenen Institutionen sind und auch dort bleiben. Aber grundsätzlich tut die SRG ihre eigenen Produktionen sammeln. Das ist Ton und Video vor allem. Nationalphonothek der Ton, also der ganze Rest, der dazukommt. Cinemathek der Film. Die Nationalbibliothek hat sich vor allem auf Plakat und Fotografie spezialisiert, kann man sagen. Und das Bundesarchiv hat natürlich alles, was mit Politik zu tun hat.
Bio Bellizari, wie schwierig ist es dir jetzt aber zu entscheiden, was archiviert wird und was nicht?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, das stimmt. Weil die Produktion von audiovisuellen Dokumenten ist heute enorm. Und wir wissen jetzt schon, dass wir nie alles sammeln können. Wir versuchen, die Kriterien zu entwickeln und das Hauptkriterium, das sozusagen alle befolgen, ist, die Dokumente müssen einen Bezug haben zur Schweiz, zur Schweizer Geschichte, zur Schweizer Kultur. Das heisst, also zum Beispiel die Schweizer Autoren, Schweizer Interpreten oder Schweizer Produktion in erster Linie. Nachher gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ausnahmen, vor allem auch von Sachen, die schon seit Jahrzehnten bei uns sind, die man nicht einfach wegrühren kann.
Aber eben, es muss schon klar überlegt sein, was dir wirklich auch wertvoll kann sein für die Nachwelt. Ne?
Absolut. Nur es ist natürlich schwierig, was für uns wichtig ist, ist vielleicht unbedingt das Wichtigste für die Nachwelt und umgekehrt. Also den Entscheid zu treffen, was behalten wir und was rühren wir fort, ist enorm schwierig und wird eigentlich regelmäßig immer wieder diskutiert.
Und am Schluss sagen sie, ja, man kann eigentlich das alles nur letzt machen oder alles nur richtig machen. Wie heisst sich da aber auch die Möglichkeiten verändern, möglichst viel zu archivieren? Ich denke da an die digitale Welt, an Computer, die ja eigentlich ein Paradies sind für die Archivierung.
Ja und nein. Also das Paradies, natürlich kann man jetzt sozusagen alles digitalisieren, was natürlich wesentlich weniger Platz braucht und die Massenspeichersysteme sind in eine grosse Entwicklung gemacht in den letzten 5-10 Jahren. Aber das Digitalisieren an und für sich von historischen Dokumenten ist doch trotzdem sehr aufwendig und vor allem ist das Ganze sehr teuer nach wie vor. Auch wenn der Platz am Massenspeicher an und für sich immer billiger wird, ist der ganze Arbeitsaufwand, den man muss machen, ist natürlich teuer und vor allem auch, weil wir in der vergangenen Zeit enorm viele verschiedenste Arten von Formaten gehabt haben und jedes Format braucht eine eigene Maschine, ein eigenes Abspielgerät. Die muss man erhalten, die muss man unterhalten, damit man dann auch digitalisieren kann. Wenn es einmal digitalisiert ist, dann wird es einfacher.
Herr Pellizzari, wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die letzten Jahre zurückschauen, was für Projekte hat der Verein Memoriaf in den letzten Jahren realisiert, damit wir uns darunter auch etwas vorstellen können?
Also der Verein realisiert Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, die so Sammlungen haben. Das sind also Institutionen in den Kantonen, Kantonsbibliotheken, Staatsarchiv und andere, auch mit Museen. Es gibt eine ganze Reihe von Fotosammlungen, historischen Sammlungen, die inzwischen digitalisiert worden sind und zum Teil bereits auch über Internet dem Publikum zugänglich gemacht worden sind. Ein ganz grosses Projekt haben wir zusammen gemacht, eine Nationalphonothek, dann das Radioarchiv und Memoriaf zusammen. Und zwar haben wir die ersten Jahrzehnte von den 30er, 40er und 50er Jahren von den Radiodokumenten gerettet und überspielt. Das heisst, alle Dokumente, die neu entstanden sind, vor der Zeit vom Tonband. Damals hat man eine sogenannte Acetat- oder Mitschnittplatte gemacht und die sind enorm vom Zerfall bedroht.
Herr Pellizzari, zum Schluss noch, die machen euch ja sicher auch immer wieder die Überlegung, was soll das alles, den Aufwand in unserer Nachwelt bringen? Was sind eure Antworten auf diese Frage?
Das ist natürlich, das gehört zu unserer Geschichte, das ist unsere Kultur und wenn wir das rettet, bewahren für die Nachwelt, dann kann man nachlesen, nachhören, nachschauen, woher wir können, was ist gemacht worden. Das ist ein Teil von unserer Identität. Also es hat dann genau die gleiche Funktion, wie man wie das Papier oder das bedruckte Material bis jetzt gehabt hat, hat es auch. Und die meisten historischen Dokumente von den letzten 50 Jahren sind audiovisuell und sind insofern fast direkter als Papier, weil man sieht direkt ein Bild, man kann direkt einen Ton hören und man hat nicht ein Zwischenglied von einer Übersetzung auf Papier, die man dann dort lesen.
Es ist dann fast ein bisschen wie in eine Zeitmaschine einsteigend und in eine andere Zeit reisen und ja, so kann man natürlich auch die Gesellschaftsentwicklungen bestens beobachten. Werden wir auch die Möglichkeit haben, heute im Verlauf von dieser Sendung Treffpunkt auf der RSI. Ja. Vielen herzlichen Dank, Bio Pellizzari, dass wir hier darüber können reden von diesem Verein Memoriaf und von der Nationalphonothek weiterhin viel gefreut auch in eurer spannenden Arbeit. Merci vielmals.
Merci vielmals, einen schönen Tag auch Ihnen.
Euch auch. Adieu, Pellizzari. Es gibt grosse Momente von der Menschheit, die in Wort und Bild für ewige unsere Erinnerungen weiterleben. Zum Beispiel die erste Mondlandung. Auch aus Schweizer Sicht. Mögt ihr euch noch daran erinnern, oder? Wir schon. Gerade nachher. Verkehrsinfo DRS von 9.19 Uhr. In der Ostschweiz ist die A3 Richtung Chur zwischen dem Murg und dem Brötli-Tunnel und Wallenstadt zurzeit wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Ce désir d'être enfin le roi.
tenir dans tes mains, mais tu y es déjà.
DRSS Treffpunkt. Heute stöbern wir im audiovisuellen Gedächtnis von der Schweiz. Und ich kann euch sagen, wenn man mal anfängt, dann bleibt man irgendwie hängen. Zum Beispiel hier im Jahr 1969. Die erste Mondlandung, kommentiert vom Radiojournalist Peter Weiss am 21. Juli 1969.
Langsam setzt der Fuss vor Fuss seine Leitern ab. So tastende Versuche macht er. Ganz langsam, ein Fuss vor der anderen, probiert zuerst, ob er wirklich einen Halt hat. Und der erste Schritt ist der grösste, den er machen muss. Er ist also schwer, jetzt geht es schon besser. Gut von der Leiter, jetzt weg. Und sein linker Fuß hat er auf den Boden vom Mond gesetzt. Und der zweite Fuß. Das Mahntime an den ersten Schritt von einem kleinen Kind. Unsicher, tastend. Forschend, er schaut, er probiert, er tastet sich vorwärts. Herr Stemmer,
357.
Mensch am 357. Steht effektiv auf dem Mond.
Ja, effektiv auf dem Mond. Der Radiokommentar aus dem 1969. Tonmaterial aus dem Radioarchiv. Jetzt am Telefon habe ich den Mann, der damals im Fernsehen die Live-Sendung von dieser Mondlandung kommentiert hat. Ohne ihn ist eine Zeit lang sozusagen keine Rakete gestartet. Er ist zusammen mit dem Bruno Stanek als Moderator für die Raumfahrt am Fernsehen. Bis heute ein Begriff. Guten Morgen, Charles Redersdorf.
Guten Morgen, Daniel Vorler. Guten Morgen miteinander.
Jetzt ist ja das ein unglaublicher Moment gewesen, wo wir jetzt hier gerade eingespielt aus dem Radioarchiv. Wie habt ihr den erlebt? Wie habt ihr euch zusammen mit dem Bruno Stanek damals auch auf die unvergessliche Mondlandung vorbereitet?
Es ist genau wie jetzt, als ich zugelassen habe. Ich muss ja sagen, wie die feuchte Hände bekommen. Erstens wegen Peter Weiss, weil der ist für uns junge Radioreporter ein Vorbild gewesen, dann zumal. Und wegen dieser Situation, wo der Armstrong die Leiter da abgekommen ist. Das war also wirklich ein grossartiger Moment gewesen. Und den haben wir dürfen erleben, eigentlich durch einen Zufall. Ich bin dann junger Pilot und bin dann zum Fernsehen gegangen und gefragt, ob ich eigentlich die Salon, Flugzeugsalon von Farnborough und Le Bourget dürfte kommentieren. Der damalige Abteilungsleiter Dr. Edward Stäuble hat gesagt, kein Problem, aber er suche noch jemanden, der hilft, die Mondlandungen und die Mondsendungen, die kommen, die Apollo-Sendungen, mit einem jungen Wissenschaftler zu kommentieren. Und so sind wir dann zusammengekommen. Nicht zuletzt haben wir während 5 Jahren, glaube ich, gute Arbeit und schöne, interessante Arbeit dürfen leisten. Nicht zuletzt auch, weil wir einen hervorragenden Regisseur hatten, Walter Klapper und die ganze Equipe, die man der einen oder anderen heute noch sieht.
Und wenn wir jetzt noch einmal zu der Situation gehen, die erste Mondlandung, dann im 69, was ist da abgegangen zwischen euch im Team, wenn ihr zum Beispiel nach der Sendung zum Studio ausgegangen seid? Was habt ihr da für Erinnerungen an damals?
Es ist schon die von der Mondlandung und vom ersten Ausstieg. Wir sind nachher am Morgen früh, die Sache ist ja am Abend passiert, in der Nacht passiert, sind wir dann am Morgen früh, und ich wusste, dass sicher fast die ganze Schweiz am Apparat war, sind wir dann aus dem Bohrreif gegangen, wir sind noch dort unten im alten Hotel, ist das Fernsehstudio gewesen, und sind zum See führen gelaufen, das war etwa 100 Meter gewesen, wir drei, eben der Walter Klapper, der Bruno Stanek und ich, und sind dort auf die Steine am Seerand gehockt und haben aufgeklommen, in den Mond gesehen, das ist eigentlich fast unglaublich, dass wir jetzt gerade über die zwei, die dort oben sind, bloß der, der rumgekreist ist, geredet haben.
Also die Faszination hat man eigentlich gar nicht so recht können glauben, wenn man dann am See gehockt ist und auf den Mond aufgeschaut hat. Es existieren ja so Verschwörungstheorien, dass die erste Mondlandung gar nicht so stattgefunden hat, sondern eine reine Hollywood-Produktion sei. Was haltet ihr von dieser Theorie?
Ich halte gar nichts davon, und zwar ganz einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass rund, ich sage jetzt mal, 1 Million Menschen, die in die Apollo-Missionen involviert waren, dass die so lange würden schweigen, dass nicht irgendeiner das mal rausgelassen hätte, wenn sie so wäre. Und zweitens habe ich den Glauben nach wie vor an die Wissenschaft, dass die nicht die Menschheit so an der Nase durchführen. Und drittens haben wir Bruno Stanek gehabt, wo uns dann immer ganz klar gesagt hat, was passiert, und das so hätte können beweisen und für ganz einfach das so erklärt hat.
Die sind heute noch mit dabei gewesen, an dem Moment, ein bisschen näher als alle anderen, die nur zugelassen oder zugeschaut haben. Aus heutiger Sicht, Charles Redersdorf, was hat das eigentlich gebracht?
Ich bin überzeugt, dass es sehr viel gebracht hat, um ganz einfach das zu sagen, sicher mal die Miniaturisierung. Wir haben heute alle die Möglichkeiten, die wir sonst auch nicht hätten gehabt, wenn die Wissenschaftler und die Forscher das nicht hergebracht hätten. Ich denke auch, was wir heute zum Beispiel für die Entwicklungszusammenarbeit oder für die ärmere Bevölkerung, dass man aus der Luft aus gewisse Sachen kann, feststellen und nachher entsprechend reagieren, sei es jetzt Nahrungsmittelhilfe und so weiter, oder auch die Tornados, sonst wenn man die frühzeitig kann feststellen, die ganze Satellitensache. Also ich bin, alles in einer Operationssaal, was heute dort passiert, hat sicher irgendwo der Ursprung mal bei den Wissenschaftlern, die in die Raumfahrt rein sind und das Ganze müssen miniaturisieren.
Nach eurer Zeit bei Radio und Fernsehen seid ihr ja sozusagen oberste Schweizer Katastrophenhelfer gewesen, Chef vom Katastrophenhilfkorps. Wie stark interessiert ihr euch heute noch für die Weltraumforschung? Seid ihr da noch an vorderster Front mit dabei oder habt ihr euch zurückgezogen und lasst das selber starten und landen?
Sicher, aber wenn ich Berichte kann lesen oder mit dem Bruno Stanek hier und da wieder ein Telefon habe, dann tue ich mich nach wie vor darum interessieren. Es ist eine Zeit, wo wir nicht dürfen, ich möchte das so formulieren, auf der Sonnenseite sein vom Leben, mit Radio und Fernsehen. Und er habe ich dürfen, und das zum guten Glück, auch noch die Schattenseite mit der Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe und so weiter erleben. Und habe dort doch gesehen, dass da gewisse Verbindungen sind, die zu einem anderen helfen können.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Charles Redersdorf, für die Erinnerungen als ehemaliger Moderator von unter anderem ganz vielen Raumfahrtsendungen am Schweizer Fernsehen. Alles Gute, auf Wiederhören. Wenn man im Archiv stöbert, wie ich das für die Sendung jetzt gemacht habe, dann kommt man auf allerlei Kurioses. So hat es in den 70er Jahren einen Kurs im Rolltreppenfahren gegeben. Kein Witz und kein 1. April-Scherz. Mehr dazu in wenigen Minuten.
I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride. Skies. You won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so. Though the heartaches remain, I'll do my crying in the rain. Raindrop falling from heaven could never wash away my misery. Stormy weather.
burning like they were on fire. Flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say, girl, we got to go all the way. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. We ain't been together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our hearts. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run.
Wir stöbern heute also im Archiv und wenn wir mal von davon, zum Beispiel, können da vielleicht auch alte Fotos anschauen, dann kann man ja kaum aufhören, weil so viele Geschichten und Emotionen von früher werden hier wach. So ist es auch, wenn man mal ins Radioarchiv steigt und da gibt's Sachen zum Anhören, die glaubt man eigentlich im ersten Moment gar nicht. So zum Beispiel die Ansage aus den 70er Jahren. Jetzt müsst ihr mal gut zuhören.
Und hier noch etwas für die Leute, die bis jetzt Angst vor dem Rolltreppenfahren hatten. Die Firma Loeb AG in Bern führt morgen Morgen vom 9 bis 11 in ihrem Hauptgeschäft einen Rollstegenkurs durch. Wer bis jetzt auf das Rollstegenfahren hat müssen verzichten, weil er unsicher war, kann morgen also in aller Ruhe zusammen mit fachkundigen Leuten das Rollstegenfahren üben. Mitmachen können alle, die interessiert daran sind. Teilnehmer werden gebeten, den Eingang an den Showplatzgast zu benutzen.
Jetzt denken ihr vielleicht, ja, hey, das ist doch ein Witz. Irgendein so ein 1. April-Scherz oder sowas. Ein Rolltreppenkurs. Geht's noch? Das habe ich mich auch gefragt und nachher gefragt beim Loeb zu Bern. Am Telefon habe ich jetzt den François Loeb. Er war damaliger Chef vom Warenhaus Loeb zu Bern. Guten Tag, Herr Loeb.
Guten Tag, Herr.
Was für ein Gag war das, dieser Rolltreppenkurs?
Das war kein Gag. Es war tatsächlich so ein Bedürfnis, das wir abgedeckt haben. Wir haben ja beim Loeb 1956 schon die erste Rolltreppe gehabt, die erste von Bern. Wie immer, einfach möglichst an der Spitze gewesen.
Mhm.
Und haben nachher, als ich übernommen habe, im 1975, habe ich gesehen, dass viele Leute immer den Lift genommen haben und ich habe immer Kontakt mit den Kunden gehabt. Ich habe gefragt, warum nehmen die eigentlich nicht die Rollstege? Und ich erinnere mich noch, das war eines, wo der Lift ausgefallen ist und dann sind die ältere Herrschaften zu Fuß raufgelaufen. Ich bin ja jetzt auch eine ältere Herrschaft, oder? Das ist zwar gut für die Fitness, aber das haben die nicht für die Fitness gemacht. Die sind komplett außer Atem oben angekommen. Und dann habe ich mit ihnen geredet und dann haben sie mir gesagt, ja, sie haben einfach Angst, auf die Rolltreppe zu gehen.
Vor was haben sie denn genau Angst gehabt?
Einfach Angst, wissen, wenn sie sich bewegen, einfach drauf zu gehen.
Mhm. Der Moment vom Draufstehen und wie geht man wieder drauf?
Ganz genau. Das ist einfach, das ist etwas so Modernes gewesen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das ist vielleicht das Gleiche, wie wenn man heute jemanden mit vielleicht 90 an einem Computer tut und dann noch nie einen Computer gesehen hat. Oder?
Ja, das kann man sich eben wirklich schlecht vorstellen. Und mich hat auch noch fasziniert, dass das in den 70er Jahren stattgefunden hat, der Kurs. Oder? Also so lange, dünkt es, ist ja gar noch nicht her. Aber wir haben uns seither ja schon einige andere Sachen müssen gewöhnen, neben den Rolltreppen in unserem Leben. Sagen wir jetzt aber, wie gross war denn der Besucheraufmarsch für den Kurs?
Das war sehr gross. Wir haben also x-mal wiederholen, besinnen mich. Immer am Montagmorgen. Am Montagmorgen hat damals das Geschäft noch zugehört. Die Rollstegen sind also zur Verfügung gestanden. Wir haben rauf und ab und die Leute sind rauf und ab gefahren. Und wir haben sie am Arm genommen. Ich besinne mich selber, habe ich das gemacht. Und haben Mut gemacht, dass sie draufgegangen sind. Und sie sehr viele Leute mehr froh gewesen. Es hat ja immer mehr Rolltreppen gegeben und Rollstegen überall. Und dass sie einfach lernen können, auch das zu benutzen.
François Löb, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, dir hat eigentlich auch so einen Kurs gegeben. Dir hat den Leuten gezeigt, so, jetzt draufstehen, am Arm genommen, geholfen, Ängste abbauen.
Nicht nur ich, sondern dass sie, es war eine Equipe von rund 10 Leuten. Und wir sind dann mitten raufgefahren und dann sind wir schnell wieder runter und haben gesagt, wartet einen Moment und dann haben wir die Nächsten raufgenommen. Es ist also sehr gut gewesen, dass wir mit ihnen reden konnten und dann wirklich die Angst nehmen. Es ist ja vielleicht etwas gewesen wie eine Flugangst. Es gibt auch Leute, die Flugangst haben. Es gibt Kurs gegen Flugangst. Heute gibt es natürlich keine mehr, es gibt kaum mehr jemanden, der Angst hat vor einem Rollsteigen.
Nein, das glaube ich, das ist heute nicht mehr so. Und ich glaube, die Leute, die dir hier eingeführt haben, die sind wahrscheinlich die auch einfach begeistert am Schluss und sind nachher bei euch im Warenhaus immer nur noch mit den Rollstegen zu drauf und zu ab, oder?
Es ist ein Stück Freiheit gewesen, die sie gewonnen haben, nicht nur bei uns, sondern vor allem auch auf den öffentlichen Rollstegen. Sie haben einfach können besser vorwärts kommen. Und weil es gerade ältere Leute waren, die vielleicht ein bisschen Mühe hatten mit den Stegen, die mal mit einem Stock waren, dann haben sie mehr Freiheit bekommen. Das ist für mich sehr wichtig und für meine Mitarbeiter sehr wichtig. Wir haben das sehr gerne gemacht.
Der François Löb ist das gewesen, über einen Kurs im Rollstegenfahren, wo das Warenhaus Löb in den 70er Jahren all diesen Leuten angeboten hat, die sich vom Rolltreppenfahren gefürchtet haben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und den Einblick in die Zeit, wo man noch grossen Respekt hatte vor einem so einem Vehikel. Dankeschön, Herr Löb.
Danke und schönen Tag.
Euch auch, ade. Also, wenn uns jetzt jemand zulässt, der zufälligerweise an einem von diesen Kursen hier mit dabei war, also, dann würde es mich ja schon noch wundern, was für Erinnerungen dir an den Rolltreppenkurs im Löb gehabt haben. Also, wenn ihr uns davon könntet berichten, wenn da gerade spontan zufälligerweise jemand zulässt, der dort dabei war in den 70er Jahren, dann läutet doch schnell an zu unserem Studio 0848 440 222. Wir suchen irgendjemanden, der an einem so einem Rolltreppenkurs im Löb dabei war, damals in den 70er Jahren. Mal schauen, ob wir jemanden finden. 0848 440 222.
c'è un uomo alla tua porta, nell'ombra tu non distingui il suo volto, nasconde nella mano quello che tu non vorresti sapere, vuole da te il tuo amore, vuole il tuo denaro ed altro, leggi la mano signora, leggi la mano, leggi la mano signora, leggi la mano. Signora non sai vedere
DRSS Treffpunkt. Heute beschäftigt uns sozusagen das audiovisuelle Gedächtnis von der Schweiz. Geschichten, die Geschichte schreiben. Und wenn man heute von so etwas wie von dem Rolltreppenkurs im Löb zu Bern hört, dann denkt einem das fast nicht möglich. Das macht es ja eben auch spannend beim Stöbern so im Archiv, dass einem plötzlich die Entwicklung von der Gesellschaft so klar bewusst wird. Stellen wir uns mal vor, an was wir uns seit diesen Rolltreppen alles haben müssen gewöhnen. Im Leben. Wahnsinn, oder? Jetzt habe ich vor einem Tag gefragt, gibt es irgendjemand im Land, der zufälligerweise dann in den 70er Jahren an einem so einem Kurs teilgenommen hat im Rolltreppenfahren? Und tatsächlich rufen da jetzt ständig Leute an, die irgendwelche Erfahrungen gemacht haben. So zum Beispiel die Lydia Löffel. Guten Tag, Frau Löffel.
Guten Tag, Herr Borler.
Die sind tatsächlich damals an den Kurs gegangen.
Ja, ich war doch so ein Angsthase gewesen. Ich konnte nicht auf die Rollstege kommen. Es ist mir einfach schwindelig geworden vor den Augen. Nachher war der ausgeschrieben gewesen, zu tun, die Löb.
Ja.
Jetzt tun. Und nachher bin ich gegangen und dann hat der Herr gesagt, so, jetzt probieren wir. Und ich suche, bis suche nach und nachher hopp zurück. Ich konnte einfach nicht drauf kommen.
Also, ihr habt dermassen Respekt gehabt von diesem fahrenden Ding. Ihr habt nicht getraut,
ja,
draufzustehen.
Ja, ich habe eine Brille, oder? Ich
ja.
Und nachher habe ich dem Herrn Peter gesagt, das war dann der Leiter gewesen. Hört, ich weiss wie. Stellt ihr die Rollstegen ab und ich stehe auf den ersten Tritt und nachher lädt ihr sie an.
Gut, das ist natürlich die einfachste Variante.
Ja,
aber das
dann hat er sie nachgelassen, ja. Nicht oben angekommen und nachher haben wir es noch ein paar Mal so probiert. Und von dann an habe ich mich nicht mehr schämen vor den Grosskindern und vor den Schwiegerkindern. Dann habe ich überall nicht auf die Rollstegen können.
Also euch war es ja wirklich auch peinlich gewesen, oder?
Ja, sicher. Die haben doch für mich immer müssen einen Stegen suchen, überall. Nur Rollstegen hatte.
Also wir haben extra für euch die Rollstegen abgestellt, damit ihr ein bisschen jöben, damit ihr ein bisschen Trockenläufe machen konnte, bis es dann nachher das rechte Mal draufgegangen ist. Und beim Drabsteigen hatte ihr kein Problem, Frau Löffel?
Ja, weniger als beim Hochsteigen. Aber jedenfalls bin ich stolz gewesen wie ein Göckel.
Sehr schön. Wisst ihr, eben aus heutiger Sicht ist ja das noch speziell, wenn man darüber redet. Heute ist das ja so eine Selbstverständlichkeit. Das ist sehr spannend.
Das verdanke ich, dass ich doch etwas habe gelernt noch in meinem Alter.
Frau Löffel, ich habe mich sehr gefreut, haben wir jemanden gefunden, der tatsächlich an diesem Kurs in den 70er Jahren teilgenommen hat. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Freude beim Rollstegenfahren.
Danke vielmals.
Alles Gute. Ade, Frau Löffel. Ja, wir gehen so ein bisschen in der Zeitreise weiter unterwegs, sind wir in der Zeitreise. In den späten 60er Jahren hat man ja auch noch ganz anders geredet, haben wir auch gehört bei dieser Ansage, bei diesen Kommentaren, die wir bis jetzt aus dem Archiv abgespielt haben. Man hat auch noch ganz anders gesungen. Immerhin viel erfolgreicher gesungen als heute, würde ich jetzt mal sagen. Ich spreche der Grand Prix Eurovision de la Chanson an, der heutige Eurovision Song Contest. Das Archivschubladli von diesem Wettbewerb tun wir gerade anschliessend auf. Hier im Treffpunkt auf DRS1. Child Michael learns to rock da auf die RSI. Treffpunkt über das audiovisuelle Gedächtnis von der Schweiz. Wenn man in ein Archiv steigt, dann ist das wie eine Reise in einer Zeitmaschine machen. Und wenn man mal in der Vergangenheit ein bisschen unterwegs ist, wie wir das heute Morgen sind, überkommt man fast nicht genug. Es ist so verrückt, was es alles Erstaunliches gibt, Amüsantes, Bewundernswertes. So zum Beispiel aus Zeiten, wo die Schweiz am Eurovision Song Contest, am damaligen Grand Prix Eurovision de la Chanson, noch ganz vorne mitgemischelt hat. Eine junge Frau aus dem St. Gallischen ist 1969 angetreten.
Im Februar ist eine Meldung durch unsere Presse, dass eine St. Gallerin die Schweiz am Schlagerfestival von der Eurovision zu Barcelona vertrete. Da sind schon ein paar Schallplatten von dieser jungen Sängerin im Handel gewesen. Immer mehr Fernsehstationen haben sich für sie interessiert. Und kurz vor einem Interview, das wir mit ihr gemacht haben, haben wir eifrig zusammen diskutiert, welche Farbe der St. Galler Stickereirock haben muss, wo sie auf alle Fälle tragen sollte. Und nachher hat sie dann, das für unsere Hörer, erzählt, wie sie eigentlich zum Singen gekommen ist. Doch hören Sie Paola Del Medico.
Das war so, wir sind einmal am Nachmittag, am Sonntagnachmittag spazieren, die ganze Familie. Und dann ist aus einem Lokal her hat die Musik getönt und dann sind wir rein schauen, was auch ist. Und das waren die Proben für ein Festival. Und der Papa hat den Organisator kennt ihn und dann hat er gesagt, ja, was macht denn ihr da? Hat mein Vater gefragt, ob er mitmachen will. Dann nachher haben wir eben gesagt, ja, wir sind nur so aus Gewunder da, um zu schauen, was los sei. Und dann nachher haben sie mir da eben da gesagt, ich soll doch singen. Ich wollte zuerst nicht wollen, oder? Und dann nachher haben sie gesagt, ich soll doch nur probieren, ganz ungeniert, oder? Weil das Orchester da war und ich muss ja nicht unbedingt mitmachen, aber so ein Blausch soll doch mal probieren. Und dann habe ich noch «Nolle Tag» gesungen, dort mal noch. Und dann haben sie gesagt, ich soll mitmachen. Und dann bin ich so noch ziemlich in die vorderen Ränge reingekommen und das hat mir dann den Anspann gegeben, weiterzumachen.
Ende März war dann der grosse Tag da für Paola. Und sie hat ihre Sache zu Barcelona gut gemacht. Ihr Bonjour, Bonjour ist mit dem vierten Preis ausgezeichnet worden.
Bonjour, Bonjour, es ist schön, dich mal wieder zu sehen.
Paola Del Medico, wie sie dann zumal geheissen hat, 1969 hat sie die Schweiz am Grand Prix vertreten und mit Bonjour, Bonjour, also super abgeschnitten, wie wir gerade gehört haben. Paola, Felix, jetzt am Telefon, schönen guten Morgen.
Ja, hallo, ich kann gerade auch sagen, Bonjour, Bonjour.
Bonjour, Bonjour, was ja. Für Bilder kommen euch da zurück ins Gedächtnis, wenn ihr jetzt diesen Beitrag gehört habt, Paola, Felix?
Ja, sicher Bilder, aber eben auch jetzt, was ich gehört habe. Es ist lustig, wenn man nach 40 Jahren sich so gehört reden, wie man dort mal erzählt hat und geredet hat. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr unbeschwert getönt. Und genauso unbeschwert bin ich seinerzeit nach Madrid übrigens, korrigieren, nicht Barcelona, sondern nach Madrid gereist, am 29. März 1969. Und ich kann mich gut erinnern, dass eben ich sehr unbeschwert dahin bin, selbstsicher. Ja, gewiss, ich habe ein tolles Lied. Aber um mich herum, meine ganze Entourage war nervös gewesen. Vom Textautor über den Komponist und von der Plattenfirmenbegleiter und der Dirigent und der Arrangeur. Und ich habe einfach gewusst, ich habe da nichts zu verlieren. Es ist etwas Tolles, das ist eine riesige Chance für mich, denn das war dann auch der Einstieg für mich in das, was dann später meine Gesangskarriere war.
Und es ist ja meistens die Unbeschwertheit, die einem dann kann zu Erfolg bringen in solchen Angelegenheiten. Wenn wir jetzt das Müsterli hier aus unserem Radioarchiv eingespielt haben, ich weiss nicht, wie häufig tut ihr mal so ein bisschen in der Vergangenheit grübeln und solche Sachen führen auch und schmunzeln?
Ja, es ist interessant, die Lieder von hier werden natürlich heute noch gespielt. Das Bonjour, Bonjour, ich hätte also eben vor 40 Jahren hätte man nie gedacht, dass das sozusagen ein Evergreen geworden ist. Es ist doch oft so, je länger etwas dann liegt, umso mehr kommt es auch Wert über. Ich denke auch an Sachen, die man zuerst einmal nur sammelt und dann plötzlich, nachdem es lang da liegt, und man hat es vielleicht im Moment gerade vorgehalten, aber nachdem es lang liegt, hat es dann plötzlich einen Wert und dann sammelt tut man es dann auch archivieren, beispielsweise so wie jetzt, das ja da auch gemacht wird bei Radio und Fernsehen.
Was für ein eigenes Archiv habt ihr angelegt, Paula?
Also bei mir ist es so gewesen, dann zumal anfänglich Hände, natürlich ist alles einfach gesammelt worden, aber geordnet. Also meine Eltern, meine Mutter hat alle Kleider feinsäuberlich gesammelt und aufgereiht. Mein Vater hat Zeitungen und Interviews und Schallplatten und Fotos schön, super zusammengelegt und aufbewahrt. geordnet, aber eben nur gesammelt. Oder Fernsehsendungen habe ich dann zumal noch nicht können sammeln, weil man hat noch gar keine Möglichkeit gehabt, etwas, ein Video aufzunehmen daheim. Also so lange ist das her, oder? Und dann aber später habe ich alles mit System archiviert. Das heisst nach Datum, nach Jahren, nach Alphabet, säuberliche Ordner und die angeschriebenen Archivschachteln. Und, aber das braucht Zeit.
Und doch. Ist das etwas, wo dir mal an einem verregneten Sonntagnachmittag herhockt und vielleicht mal eine alte Fernsehsendung anschaut, zusammen mit dem Kurt?
Nein, das schon eigentlich nicht. Nein, merkwürdigerweise nicht. Aber es ist natürlich ein toller Zugriff, wenn man einmal etwas braucht. Wo eben, ich meine, es kommt jetzt immer wieder vor, wie jetzt heute auch, reden wir über die früheren Zeiten. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, heute Morgen, wir reden rein nur über den Grand Prix, hätte ich können in den Keller steigen können. Übrigens braucht sehr viel Platz, das Archiv. Ich muss sagen, also, wir haben einen grossen Raum im Keller nur für das. Und dann hätte ich können alles über den Grand Prix 1969 in Madrid erzählen, wer hat mitgemacht, wer sind die Juroren gewesen, wer alles. Eben, weil das habe ich dann nachher vier samt dem Plakat, das vor dem Theater rausgegangen ist, vom Salvador Dali, entworfen.
Aber wir tun jetzt das nicht alles vorgrübeln und davon erzählen, sondern wir tun jetzt einfach noch die Musik hören von dem zumal. Bonjour, bonjour, habe ich parat. Vielen herzlichen Dank, Paola Felix, für das Gespräch. Alles Gute.
Alles Gute.
Ade, ade. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Es ist schön, dich mal wieder zu sehen. Bonjour, bonjour. Gerade heute scheint die Sonne so schön. Durch die Stadt gehen, das wünsch ich mir nur. Bonjour, bonjour. Der Himmel lacht wie mein Herz, wenn du lieb zu mir bist. Es blühen Blumen, wo sonst nur der Straßenstaub ist. Ein Vogel singt für uns beide in Moll und in Dur. Bonjour, bonjour.
DRSS Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Mögt ihr euch noch erinnern, wo es im Radio hat Spruchkurs gegeben? Mit Paukenschlägen und Fanfaren sind sie angekündigt worden.
Uno, dos, tres.
Spanischkurs für Leute, die sich mit Spaniern verständigen möchten.
Sei es in der Schweiz oder während der Ferien in Spanien.
Estimados oyentes, muy buenos días.
Wenn man mal ein bisschen in der Vergangenheit zurückblendet, kommt einem vieles Spanisch vor. Garantiert ist in vielen Fällen ein Schmunzeln oder ein Staunen. Häufig kann man auch eine spannende Gesellschaftsentwicklung beobachten. Vielleicht könnt ihr das auch aus einem eigenen Archiv bei euch im Kauerung oder im Estrig oben. Was für Privatarchiv die RSS Hörerinnen und Hörer daheim haben, das erfahren wir gerade als nächstes in wenigen Augenblicken.
Je me trouvais là par hasard, dans cette salle d'expo sur Renoir. Quand soudain j'ai croisé ton regard, j'ai eu comme un pressentiment. T'avais l'air vachement cultivé, j'en respirais pas à toucher. Moi, c'est sur ta ligne trouvée gonflée. Fallait pourtant que je te dise ça. Tu me fais vraiment craquer. Allez savoir pourquoi. J'ai flashé grave sur toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi. Tu me fais vraiment craquer. Même si tu comprends pas. L'amour ça se calcule pas. J'ai envie de t'embrasser. Même si ça me ressemble pas. suis tombé à côté. Mais pour toi j'allais tout essayer. Il y a trop longtemps que je t'attendais. Dernière chance, dernier numéro. Pour un coup de foot sans scénario. Moi, même si cette fois c'en était trop, fallait que je te dise encore une fois. Tu me fais vraiment craquer. Allez savoir pourquoi. J'ai flashé grâce à toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi. Tu me fais vraiment craquer. Je crois que je suis amoureux de toi. Moi je te veux. Allez savoir pourquoi. J'ai flashé grâce sur toi. Je me sens comme possédé. Je suis plus tout à fait moi. Tu me fais vraiment craquer. Je crois que je suis amoureux de toi. Moi je te veux rien que pour moi. Même qu'on pourrait se marier. Si c'est oui, souris-moi.
DRSS Treffpunkt archiviert, fasziniert. Wer mal in ein Archiv steigt und von davon stöbern, der kommt so schnell nicht weg, wie wir heute Morgen und wir staunen, dass nicht nur mehr Institutionen Archiv führen, sondern auch viele Privatpersonen ihres eigenen Lebens zum Beispiel archivieren oder sonst Sachen, die man nicht für möglich halten. Am Telefon jetzt Regula Stern. Guten Tag, Frau Stern.
Jetzt, Herr Vorler.
Was für ein Archiv habt ihr angelegt, Frau Stern?
Also ich habe verschiedene. Also ich mache Familienforschung und dort habe ich natürlich auch Dokumente. Aber was mir eigentlich im Moment das wichtigste Archiv ist, ist es Kribnix. Und zwar tue ich immer laufend Geschichten notieren, die in der Familie passiert sind, wo von Leuten, die vielleicht auch schon nicht mehr leben, wo man sich erzählt in der Familie, Sachen, wo ich mich von der Kindheit zum Beispiel erinnere. Also ich habe zum Beispiel mal aufgeschrieben, wenn ich noch angefangen habe mit den Schiefertafeln und dem Lesekasten, schreiben und lesen, und wenn ich mit dem Computer arbeite, einfach die Entwicklung mit dem, über Klischee von Bleiklischee beim Druck und alles zusammen, bis heute Kugelschreiber, der erste Kugelschreiber. Und dann schreibe ich das auf, und dann kommen da die Enkelkinder und sagen, Grossmami, hast du wieder etwas aufgeschrieben? Und das hat alles Platz in ein paar Schulheften und auf dem Computer natürlich. Je nachdem, wo ich gerade bin, entweder schreibe ich das Heft rein oder ich schreibe schnell im Computer, und dann hat es einfach immer ein Stichwort vorne dran. Also zum Beispiel Rundtreppe ist mir jetzt heute gerade in den Sinn gekommen. Ja, da habe ich auch noch lustige Geschichte gehabt. Ja. Danach schreibe ich jetzt die heute mal schnell auf.
Ja.
Und so ist es einfach eine ganze bunte Mischung geworden von jede Geschichte ist in sich abgeschlossen.
Aber oder? Für wer macht ihr den ganzen Aufwand, Frau Stern? Weil das tönt recht aufwendig.
Nein, das ist, ich schreibe natürlich gerne. Also, das muss ich schon mal gerade sagen. Nein,
also, die machen es in erster Linie auch für euch ein bisschen, oder?
Für mich auch.
Ja.
Und ich finde es auch lustig, dann wieder so eine Geschichte nachlesen. Aber natürlich habe ich jetzt auch gemerkt, dass vor allem die einen beiden Enkelkinder, die da in der Nähe wohnen, wenn sie zum Beispiel zu uns kommen, also gute Nachtgeschichten wettet. Und dann habe ich dann so angefangen, einfach daraus zu erzählen, oder? Und dann jetzt kommen sie natürlich und sagen immer, hast du wieder Neues im Heft, oder?
Eben, es ist schon etwas Faszinierendes, so in die Vergangenheit zurückzugehen, genau. Oder?
Ja, und was ich eben verrückt finde, mein Vater ist noch ohne Strom aufgewachsen mit Petrollampen. Er ist 1899 geboren. Ich selber, eben, ich habe gerade vorhin gesagt, vom Lesekasten mit diesen blöden Kartönchen, wenn einem die alle am Boden gefallen sind, bis über die Ziffertafeln. Und dann bis heute am Computer, heute arbeite ich mit dem Computer ganz locker, oder mein erster Kugelschreiber, der war verboten gewesen in der Schule.
Frau Stern, ich sehe, also ihr müsst zu uns in eine Sendung kommen, wo wir solche Sachen aufdecken könnten. Wir behalten euch Adressen, ist gut.
Sofort, Das also, will das gar so viel. Aber dann haben wir aber 3 Sendungen oder 5 Sendungen.
Nein, das müssen wir ein bisschen zusammenfassen. Wir müssen ein paar Rosinen rauspflücken.
Nein, das ist klar. Aber es ist wirklich ganz spannend, wenn man das nachher so ein bisschen miteinander vergleicht, was alles läuft in so einer Familie, oder?
Frau Stern, ich spüre eine neue Leidenschaft durchs Telefon durch. Danke euch fürs Telefon und einen schönen Tag. Weiterhin viel Freude beim Archivieren. Dann habe ich jetzt Johanna Feldmann am Telefon. Frau Feldmann.
Grüß euch, Herr Fuller.
Grüß euch wohl. Was habt ihr für ein Archiv?
Ich habe mal vor ein paar Jahren den Esstisch aufgeräumt bei meinen Eltern. Und dann habe ich Briefe gefunden, die ich selber geschrieben habe in seiner Zeit. Ich bin mit 22 von Deutschland in die Schweiz ausgewandert und jetzt bin ich 70. Und mein Vater, der hat damals alle Briefe aufbewahrt. Meine Eltern haben damals noch kein Telefon gehabt. Und dann hat man natürlich lange Briefe geschrieben, auch wo Kinder geboren sind, die ersten lustigen Wörter, die sie gesagt haben und so, alles aufgeschrieben.
Und das habt ihr alles auch gelesen, Frau Feldmann?
Ja, und das hat er alles aufbewahrt und jetzt habe ich die alle im Datum nach in Ordnung da, aber so wie man es eigentlich so schnell macht, also das älteste vorn. Und jetzt kann man das lesen wie ein Buch und ich bin so erstaunt gewesen, da sind Sachen vorgekommen, die habe ich schon lange vergessen gehabt.
Aber wer liest denn das, Frau Feldmann?
Also ich selber.
Dich selber?
Und ich habe die Tochter, habe ich auch mal ein paar Seiten rauskopiert von der Zeit, wo sie ganz klein war und der Sohn hat sich auch schon interessiert, aber alles zusammen. Das hat noch nie jemand gelesen. Das wird wahrscheinlich auch nie jemand lesen. Aber ich finde es einfach jetzt herzig, dass man die Erinnerungen noch hat. Oder?
Ja, und das ganz Umfassende muss man ja nicht haben. Ich kann ein paar Rosinchen rauspicken. Genau. Vielen Dank auch euch fürs Telefon, bitte, Frau Feldmann. Und weiterhin viel Spass beim Stöbern in diesen Briefen.
Ja,
Dankeschön.
Übrigens, Herr Fuller, jetzt habe ich dann dasselbe nämlich angefangen mit meiner Tochter. Die hat immer Baby gemacht. Und dann habe ich Zeitungsausschnitte und Fotos von dem Baby und eben Programme von der Ausstellung, wo sie war, habe ich auch gesammelt in einem Ordner.
Ich sehe, ihr seid die richtige Archivarin, Frau Feldmann. Genau, danke, genau. Ade. Ja, und wir machen jetzt gerade nochmal einen Abstecher zurück in die Vergangenheit. Auf unserer Reise zurück in der Zeit geht es in die Nacht vom 1. auf den 2. November 1986. Katastrophe, die die Schweiz und insbesondere die Region Basel nie wird vergessen. Mehr dazu gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf DRS1. He drinks, he smokes, he cuts, he swears, he tells bad jokes, he rules and he rides, he lives life fast and he loves to fight. He's a boozer, a loser, he calls me up when he's had too much, he's a schemer. Dreamer, but I tell him to change his ways. He just turns to me and says, I ain't no quitter. Oh. I ain't giving up on him just yet. 'Cause I'm as stubborn as a girl can get. No, he won't quit. You can bet I'm sticking to it. I ain't no quitter. He chews and he spits. Well, he flirts too much and he loves plum chips. And he struts and he strolls. And he looks so cool and yuck, he knows he's a beauty, a cutie. His body rocks and the girls they flock. He's afflicted. Addicted. I tell him to change his ways, but he just turns to me and says, I ain't no quitter. No, I ain't giving up on him just yet. Geschichten, die Geschichte schreiben, beschäftigen uns heute im Treffpunkt auf dem Eis. Auf unserer Reise durchs Archiv fokussieren wir jetzt die Nacht vom 1. auf den 2. November 1986. Grossbrand bei der Sando zu Basel. In einer Chemielagerhalle ist ein Feuer ausgebrochen. So hat es dann in den Nachrichten über die Katastrophe getönt.
18.30 Uhr, Radio Diris am Journal. Eine Übersicht. Die Stadt Basel und ihre Umgebung waren heute vom folgenschwersten Brand in der Geschichte der Basler Chemieindustrie betroffen. Nach dem Ausbruch des Brandes in einem Lagerhaus des Chemiekonzerns Sando in Schweizerhalle musste am frühen Morgen in der Region Basel Katastrophenalarm ausgelöst werden. Nach Stunden der Ungewissheit konnten die Behörden um 7 Uhr eine Entwarnung geben. Es hatte sich herausgestellt, dass die Zerstörung von mehreren hundert Tonnen Agrochemikalien durch das Feuer mit keiner Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung verbunden war. Die Menschen im Großraum Basel hatten allerdings noch lange unter einem penetranten Gestank zu leiden. Die Ursache des Feuers ist nach wie vor nicht bekannt.
Mit der Nachrichtenmeldung hat man die schockierte Bevölkerung am 2. November 86 probieren zu beruhigen. Meine nächste Gesprächspartnerin ist dann in diesen Stunden nach den Katastrophen als Journalistin fürs Schweizer Fernsehen natürlich ganz stark damit beschäftigt gewesen, die Katastrophe für die Sendung DRS aktuell, wie es damals geheißen hat, zu bearbeiten. Herzlich willkommen hier im Treffpunkt, Herr Niesler, guten Tag.
Guten Morgen.
Wenn dir jetzt das gehört aus den Nachrichten, die ersten Meldungen zu dieser Katastrophe, was für Erinnerungen werden da bei euch wach?
Da kommen bei mir mal fast zuerst die Privaten, weil meine Familie, meine Freunde alle in Basel gewesen sind und mir dann am Telefon auch erzählt haben, wie sie Schiss hatten, wie man nicht gewusst hat, was ist das? Ist das End? Fenster und Türen hat man müssen zulassen. Und nachher die ersten Bilder, der Brand, das war eine Videoaufnahme gewesen von einem Amateur, eine riesige, gigantische Flammen, ein Feuerwerk an sich, etwas Schönes zum Schauen. Aber dann war ja gar nicht fertig gewesen, weil die richtige Katastrophe ist nachher im Rhein passiert, weil man hat den Brand gelöscht und das Wasser ist ungefiltert in den Rhein und hat den Rhein zuerst rot gefärbt und nachher alle Fische vergiftet.
In dieser Nachrichtenmeldung, die wir jetzt vorher gehört haben, probiert man zu beruhigen, dass es kein Gefahr ist. Die haben auch gerade die Augenbrauen gelöpft, oder es gehört hat. Oder was geht noch da durch den Kopf?
Da kommt mir der Franz Hohler in den Sinn. Was ist nichts passiert? Also, man war unglaublich empört in Basel, dass dann sogar der Schuldirektor Kinder wieder in die Schule geschickt hat, bevor man überhaupt gewusst hat, was wirklich passiert ist. Und die Sando-Führung hat sich versteckt. Also, das ist nachher aber rausgekommen, die Wut. Es hat ja dann auch Demonstrationen gegeben. Und die Basler Bevölkerung ist dann langsam aber sicher echt empört gewesen. Ist sich auch bewusst worden, dass man hier auf einer Art Pulverfass sitzt. Also Chemie gibt viel Geld, viel Arbeitsplätze in Basel, aber gefahren hat man noch nie so fest im Bewusstsein gehabt vorher.
Wie habt ihr die Katastrophe denn für eure Sondersendungen, muss ich sagen? Es sind ja wahrscheinlich mehrere gewesen, in Angriff genommen.
Ja, das allererste ist natürlich schon in der Nacht, ist der Basler Korrespondent im Einsatz gewesen. Und dann ist man gerade rein, dort, wo man können. Und eben, der Rhein nachher, wo blutrot war, die Fisch, die man rausgezogen hat, der Rhein, ist ja dann tot gewesen. Und nachher ist es gleich auch ein politisches Thema geworden. Und man hat wirklich eine Zeit lang gemeint, der Rhein sei für immer quasi zerstört. So giftig ist das alles gewesen. Man hat ja nie genau gewusst, was alles durch den Rhein durch ist. Und das ist ja dann bis auf Holland runter. Also, wir haben x Beiträge natürlich gemacht und wir haben dann auch eine Sondersendung gemacht und die Leute konnten anrufen und dort ist die Wut, dass man sie so schlecht informiert hat und dass sich die Verantwortlichen versteckt haben, die ist dann ziemlich rausgekommen.
Wie schwierig ist es denn überhaupt gewesen, für euch als Journalistinnen und Journalisten da verlässliche Informationen überzukommen? Wie habt ihr das? Wie seid ihr das angegangen?
Ja, mit Fragen. Aber ich glaube, bis heute weiss man ja ein paar Sachen nicht. Also es hat über die Chemikalien, die gelagert waren, hat es damals noch nicht einmal Inventar gegeben. Und man hat im Rhein getaucht und gemessen, aber ein Teil war ja schon feucht gewesen. Und man muss sagen, dass heute das wahrscheinlich alles besser begleitet wird und auch besser untersucht.
Immerhin hat man hoffentlich das daraus gelernt, aus dieser Katastrophe.
Es gibt heute eine Chemiekontrollstelle, die alles ununterbrochen misst im Rhein. Und es gibt sicher auch strengere Sicherheitsvorkehrungen.
Ihr habt von ersten Telefongeräten, die ihr gemacht habt mit euren Freunden, mit Bekannten, die in Basel leben. Was für Ängste habt ihr selber gehabt in diesem Moment? Ihr seid ja dann zumal im Fernsehstudio in Zürich gewesen.
Ja gut, eben, ich bin ein Stück weg gewesen. Aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ganz in der Nähe von Schweizer Halle wohnt, in Muttens. Die hat Zwillinge, einer davon ist mein Götti-Bub. Und sie hat gesagt, weißt, das ist schon ein sehr seltsames Gefühl, wenn du im Bett liegst und es heisst Fenster und Türen schliessen und du darfst nicht raus. Und du hast keine Ahnung, was da auf dich zukommt. Was ist das für eine Wolke? Was ist das für Gift? Und ja, das hat sich auf einmal übertragen und darum habe ich das ganze Thema natürlich auch sehr engagiert miterlebt. Mein Bruder zum Beispiel war Arzt, ist gesagt, das Einzige, was er gewusst hat, war eine Flasche Wein holen im Keller, die trinken, weil ein Gegengift hat es ja keins gegeben und Gasmaske hat man auch keine im Haus.
Auf was ich jetzt auch noch möchte zu sprechen kommen, ist das, was du schon angesprochen hast, dass die Aufnahmen vom eigentlichen Brand nicht fernsehprofessionelle Bilder waren, sondern das war ein Amateurvideo, das dann nachher umgereicht worden ist. Das war wahrscheinlich ein Novum in der Geschichte auch vom Fernsehen, oder? Das hat es vorher nicht gegeben.
Also es war ganz sicher selten gewesen. Wir haben schon zum Beispiel gewisse Feuerwehren, haben auch schon Videos gehabt an Polizeistationen. Ich weiss heute nicht mehr, wer die Person war, die den Brand aufgenommen hat. Er hat sicher eine kleine Entschädigung gekriegt dafür, aber die Bilder, die sind nachher durch die Welt. Was ein bisschen schockierend ist, überhaupt alle Bilder aus dem 86 sind nicht mehr so scharf und exzellent, wie man sich wünschen würde, weil das ist in den Anfang vom elektronischen Newsgathering gewesen. ENG hat das geheissen und es ist tatsächlich so, dass das nicht so ein haltbares Medium ist, wie zum Beispiel Zelluloid. Also Filmaufnahmen oder Fotos aus dieser Zeit sind besser zu Weg heute.
Das ist ja noch das Verrückte, oder? Man hat immer das Gefühl, wenn es elektronisch stattfindet, dann sei das für die Ewigkeit gemacht. Und das ist nicht so. Das ist auch ein Thema, wenn wir jetzt heute von Archivierung reden. Ist das eins von den ganz einschneidendsten und entscheidendsten Ereignissen in eurer Journalistenkarriere? Helen Isler.
Es war ja im gleichen Jahr wie Tschernobyl. Also 86 war ein Jahr, ja, wo eindrückliche, schlimme Sachen passiert sind. Das Verrückte ist natürlich, journalistisch ist das immer total spannend gewesen. Alle arbeiten wie verrückt zusammen und machen gern eine Sendung, auch eine Sondersendung. Man würde Tag und Nacht arbeiten in so einem Fall. Und ich habe das besonders in Erinnerung, weil ich 20 Jahre nachher habe ich das wieder aufgeschafft und habe nochmal einen Bericht gemacht für das MTV und habe die Bilder auch alle wieder angeschaut. Und zum Glück, ja, ist ja das Leben in Rhein zurückgekommen. Und zum Glück hat es auch positive Folgen gehabt in Sachen Sicherheit.
Die haben wir angesprochen, wie hat die Katastrophe die Basler geprägt, die Bevölkerung?
Basler haben sicher ein grösseres Misstrauen entwickelt gegenüber der Chemie. Ich kann mich erinnern, die Fasnacht nach Schweizer Halle ist eine unglaublich ernste, auch anklagende Fasnacht gewesen und eben damals Generaldirektion von der damaligen Sondo, der Herr Moret, die haben ziemlich versagt, also die haben in Sachen Information alles falsch gemacht, was man kann falsch machen, sie haben sich nämlich versteckt und das hat in Basel schon etwas ausgelöst. Ich meine, heute sagt man gewisse Sachen, die damals in Basel gelagert worden sind, die gäbe es nicht mehr, aber ehrlicherweise muss man sagen, die gibt es dafür jetzt in der dritten Welt. Also gewisse giftige Chemikalien lagert man jetzt an Ort, wo die Sicherheitsvorkehrungen vielleicht noch schlechter sind.
Helen Isler, vielen herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommt schnell für den Blick zu machen in die Vergangenheit, denn an dem 2. November 1986 und die folgenden Tage, wo ihr hier intensiv mit diesem Thema als Journalistin gearbeitet habt. Merci vielmals. Viele Momente und Ereignisse die Welt ja nachhaltig verändern. Auch bei unserem nächsten Thema aus dem Archiv. Beim Seitensprung im Minimum ein Gummi drum hat es in den 80er Jahren geheissen. AIDS ist plötzlich auftaucht und das hat die Sexualität der Menschen bis heute ganz wesentlich geprägt. Wie hat man ganz am Anfang über AIDS geredet? Ich meine auch im Wort. Das erfahren wir an der ersten Pressekonferenz, die es in der Schweiz über AIDS gegeben hat. Eine Archivaufnahme, gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're
so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand. I'm gonna write, darling, you know I feel the cold nights, thinking of the old
con te. E se tu mi
DRS1-Treffpunkt heute mit lauter Abstecher in die Vergangenheit, Abstecher aus dem Radioarchiv. Wenn man in der Vergangenheit unterwegs ist, so wie wir das sind heute Morgen, dann trifft man immer wieder auf Momente, wo die Welt und das gesellschaftliche Zusammenleben ganz wesentlich geprägt haben. Nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern bis heute, bis in die Gegenwart. AIDS ist so ein Thema. Anfangs 80er Jahre hat man in den Medien darüber berichtet.
Erstmals in der Schweiz ist heute Nachmittag ausführlich über AIDS, über das Acquired Immune Deficiency Syndrome, diese gefürchtete Infektionskrankheit, informiert worden. An einer Pressekonferenz in Bern stellte sich die AIDS-Hilfe Schweiz vor, eine Selbsthilfeorganisation. Das Schweizerische Rote Kreuz erklärte, ab November dieses Jahres würden Blutkonserven und Blutprodukte auf das Virus hin überprüft und das Bundesamt für Gesundheitswesen empfahl allen gefährdeten Gruppen, das sind vor allem Homosexuelle, sich einem eigens geschaffenen AIDS-Test zu unterziehen. Peter Giesling berichtet.
Bei AIDS, jener Infektionskrankheit, die eigentlich erst seit rund 5 Jahren Schlagzeilen macht, handelt es sich um ein sogenanntes Immunmangelsyndrom, welches besonders häufig bei homosexuellen Männern und unter anderem bei Fixern auftritt. In der Schweiz beläuft sich die Zahl der seit 1980 ernsthaft an AIDS Erkrankten zurzeit auf 63. 31 davon sind bereits gestorben. AIDS breitet sich epidemienartig aus. Einer, der ernsthaft an AIDS erkrankten, stellte sich heute Nachmittag der Presse.
Ich habe immer gesagt, AIDS, das ist für die anderen, das ist nicht für mich. Und dann habe ich mich in diese Krankheit ergeben, ich habe diese Krankheit voll und ganz akzeptiert.
André Ratti, Journalist und Buchhändler, seit Sonntag Präsident der neu gegründeten AIDS-Hilfe Schweiz.
So hat es tönt in der Berichterstattung über AIDS anfangs 80er Jahre, dann, wo die AIDS-Hilfe Schweiz neu gegründet worden ist. Der jetzige Geschäftsführer von der AIDS-Hilfe Schweiz habe ich jetzt am Telefon, der Daniel Brutin. Herr Brutin, was haben die ersten Meldungen über AIDS in der Gesellschaft damals ausgelöst?
Grüezi, Herr Furler. Ja, erstmal hat es natürlich vor allem Angst ausgelöst. In den ersten Monaten und Jahren hat man gar nicht gewusst, wie man sich genau anstecken kann. Wo man dann festgestellt hat oder zu hören bekommen hat, dass vor allem Schwule und Drogenkonsumenten betroffen sind, hat es dann auch zur Ausgrenzung von diesen Leuten geführt.
Wie beurteilen Sie denn jetzt die damalige Information über AIDS aus heutiger Sicht?
Ja, wenn man zurückschaut, dann verschreckt man manchmal vielleicht, aber wahrscheinlich in selber Zeit hat man es ziemlich gut gemacht. Zum Beispiel hat das BAG wahnsinnig schnell und flexibel reagiert und bemerkenswert ist, dass zum Beispiel das BAG mitgeholfen hat, die AIDS-Hilfe Schweiz zu gründen, eine private Organisation.
Aber wenn man jetzt zurückschaut, dann kommen einem sicher auch, stechen einem vielleicht Fehler auch ins Auge. Gibt es da Fehler, die man daraus hat können lernen
können? Kann ich eigentlich nicht sagen. Im Nachhinein ist man immer gescheiter, aber ich glaube, man hat es da gut gemacht.
Aber wenn
man
mal eine Aufklärungsarbeit fokussieren, wie gut ist die Aufklärungsarbeit damals angelaufen?
Ja, am Anfang hat es sehr viel Ablehnung gegeben, hat aber auch einen grossen Bedarf gegeben. Die Leute haben natürlich wissen, was los ist. Und was ich denke, was eine grosse Chance war, die die Aufklärungsarbeit hatte, dass man Tabus hat müssen ansprechen und durch das aber Tabus auch hat können ansprechen, also Thema Drogen, Konsum, Thema Homosexualität und so weiter.
Also Themen, wo ich davon ausgehe, ja auch einiges ausgelöst haben in der Gesellschaft.
Ja, ja.
Was hat die Aufklärungsarbeit erreicht?
Ich glaube, einer von den Das Ganze ist natürlich eine negative Geschichte, aber eine von der sehr positiven Geschichten ist, dass durch die Thematisierung von Homosexualität ein grosser Emanzipierungsschub gegangen ist. Ich weiss nicht, ob wir heute ein Partnerschaftsgesetz hätten für Schwule und Lesben, wenn die ganze Diskussion nicht stattgefunden hätte. Ähnlich ist es bei Drogen.
Und wie hat sich das Wissen und der Umgang im Laufe der Zeit verändert, damals bis heute?
Man hat damals, glaube ich, viel, viel mehr ganz direkt auf die Krankheit fokussiert. Also man hat gesagt, wie man sich ansteckt, man hat gesagt, wie sie verläuft. Was heute sicher anders ist, dass man probiert, die Krankheit ins Thema sexuelle Gesundheit hineinzubetten. Zum Beispiel an Schulen mit Sexualinfo oder Sexualaufklärung.
Und es sind nicht einfach nur Randgruppen, die heute betroffen sind. Muss man auch mit einem Ausrufezeichen bekannt geben, oder?
Wir haben, Randgruppen ist immer ein relativer Begriff. Wir haben nach wie vor viele Homosexuelle, die sich frisch anstecken. Wir haben aber, das dürfen wir nicht vergessen, immer noch ganz viele sogenannte Allgemeinbevölkerungsmenschen, also Männer und Frauen, die sich anstecken. Wir haben zum Glück weniger Ansteckungen über Drogenkonsum. Das hat unter anderem damit zu tun, dass man flächendeckend Spritzen, frische Spritzen bekommt.
Was denkt ihr, wie seht ihr das, welche sind die Meilensteine, die die AIDS-Hilfe in all diesen Jahren können setzen konnte? So die wichtigsten?
Etwas ganz Wichtiges, glaube ich, und das vergisst man immer ein bisschen, das ist, dass die AIDS-Hilfe geschafft hat und es heute noch schafft, zielgruppenspezifische Prävention für Gruppen, die schwer zu erreichen sind, zu machen, also wieder Homosexuelle, Drogenkonsumenten. Dass wir es erreicht haben, das hat uns letzte eine andere Organisation, die vor allem Frauen erreicht, in der Schwangerschaftsberatung gesagt, wir haben es geschafft, Männer zu erreichen mit dem Thema Sexualität und Beziehung. Das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich die Stop-AIDS-Kampagne zusammen mit dem BAG. Das ist eine Kampagne mit einem Beachtungsgrad, wo es eigentlich gar nicht gibt, so hoch, wo in der ganzen Welt angeschaut wird und sehr viel Ansehen hat.
Das also Meilenstein von der AIDS-Hilfe Schweiz. Was für Schwerpunktsetzungen macht ihr heute in eurer Arbeit?
Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Gelder werden weniger, das ist leider so, aber das gibt auch die Chance, Konzentration zu machen. Wir machen die Prävention vor allem für die Zielgruppen, die besonders gefördert sind. Das sind im Moment immer noch die Homosexuellen, aber auch Subsahara-Migranten ist zum Beispiel eine Gruppe der Gruppe. Wir machen nach wie vor Lobbying und Rechtsberatung für betroffene Menschen, weil Ausgrenzung und Diskriminierung zwar nicht mehr so offensichtlich, aber immer noch stattfindet. Und wir versuchen, neue Formen von Prävention zu integrieren. Also es gibt Medikamente. Man diskutiert im Moment, was für eine Möglichkeit, dass die Medikamente auch bieten, zum präventiv wirken.
Von der ersten AIDS-Pressekonferenz bis heute. Ein Blick zurück mit Einschätzungen und Gedanken von Daniel Brüttin, Geschäftsführer von der AIDS-Hilfe Schweiz. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Das Archivieren von solchen Beiträgen von früher macht es möglich, dass wir heute einschätzen können, wie sich eine Situation im Verlauf der Jahre verändert und entwickelt hat. Das Archivieren ist eine Gäckeljahrarbeit. Wie vorsichtig und genau beim Archivieren muss geschaffen werden, darüber erfahren wir noch mehr in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Mais.
Time travel. see the circles we spin, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living, and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home?
DRS1 Treffpunkt, heute unterwegs in der Vergangenheit. Wer etwas archiviert, kann zurückschauen auf ein Ereignis, auf einen Lifestyle in einer bestimmten Zeit, auf die Art und Weise vom gesellschaftlichen Zusammenleben. Zurückschauen in die Vergangenheit löst Emotionen aus. Schmunzeln, staunen, bewundern und so weiter. Gäng auch wieder für solche Emotionen gut sein. Sportliche Ereignisse. Ein Beispiel bringt uns jetzt im Mai 1967. Ein historisches Fußballspiel hat dann die Schweizer Fußballnationalmannschaft gegen Rumänien gespielt. Ein Höhepunkt hat der Anger übertroffen. Das Goal hat der damalige Star-Reporter Godi Baumberger kommentiert.
Bene nach vorne zu Künzli gespielt. Künzli direkt zu Blätter. Blätter wieder zurück zu Künzli. Künzli in den Strafraum. Gefährlich. Schuss von Künzli. Und 1-0. Goal. Jawohl. Quentin erkämpft sich jetzt einen Ball vor dem Strafraum. Kommt gegen den Strafraum, kann nicht schießen. Und ein Gefährlich. 2-0. 2-0. Unglaublich. Oder Mats quer gespielt vor dem Strafraum zu Dürr. Dürr zu Quentin. Quentin kommt gegen den Strafraum. Schuss von Quentin. 3-0. Ja, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wieder Quentin. Hat rechts außen den Schweizer Flügel gesehen. Spielt in die Mitte. Kopfball. 4-0. Ja, das ist ja nicht zu glauben. Das ist ja nicht zu glauben. Hat rechts außen Künzli gesehen. Künzli im Strafraum. Flank weit nach links. Von hinten kommt Dürr. Kommt Künzletzler. 5-0. Und ja. Gotti Baumberger, bleib ruhig. Es ist 5-0. Überschlag dich nicht. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich mich aufrege, soll ich auf 10 zählen. Die drei jungen Stürmer. Und 6-0. Ja, nein. Ich glaube es einfach nicht, aber es ist trotzdem so. Oder was? 6-0. Der unter Umständen eine halbe Mannschaft darstellen kann, mit so viel Vertrauen in sein erstes Länderspiel. Künstlich direkt den Ball abgenommen. 7-0. Nein, nein!
7-1 hat dann die Schweizer Nazi Rumänien bodiget. Eins von den ganz legendären EM-Qualifikationsspielen im Zürcher Hartturm. Was auffällt? Wenn es Go gibt, tönt es bei den Sportreportern auch 40 Jahre später eigentlich immer noch sehr ähnlich, oder? Besonders freudig ist das Ereignis übrigens gewesen, weil die Schweiz dann gerade 10 Spiele ohne Sieg hinter sich gehabt und der damalige Nationalcoach beim Spiel gar nicht dabei gewesen ist. Der ist nämlich krank gewesen. Der Spielverlauf und das Resultat von diesem Spiel sind zur totalen Überraschung geworden. Und das alles kann ich euch jetzt nur erzählen, weil ich die Informationen alle aus unserem Archiv habe. Ich bin selber dann am 24. Mai 67 erst gerade 5 Tage alt gewesen. Bei mir im Studio jetzt der Heinz Loser. Er ist Leiter vom Archiv und Dokumentation bei Schweizer Radio DRS. Heinz Loser, was zeichnet das Radioarchiv, unser Archiv aus?
Also das Wichtigste ist natürlich der Ton, den man gerade hört. Wie vorhin, die Modulation in der Stimme, das kann man sich in einer gedruckten Form, wäre das nicht so spannend. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn man beispielsweise Bundesrat Philipp Etter hört, wie er fast singt. Er redet damals 1939 beispielsweise bei der Eröffnung von der Lande. Als gedruckte Rede kommt das nicht über. Oder beispielsweise, wenn man eine Sendung hat über 70er Jahre Zivilschutz und man merkt den Kalten Krieg so stark in der Stimme drin, dass es einem schon fast tut frösteln. Und das ist in der gedruckten Archiv kommt das nicht über.
Wie weit geht eigentlich das Radio zurück in der Zeit?
Wir gehen zurück eigentlich so bis Anfang 30er Jahre. Ist auch ein grosser Unterschied zum Beispiel zum Fernsehen, wo natürlich viel weniger weit zurückgeht. Und was bei uns auch besonders ist, die einfachen Leute kommen viel stärker zum
Zug.
Also nicht Radio, einfach jetzt Behördengeschichten, sondern Menschen wie du und ich. Ja?
Genau. Also das Radio ist auch zu den Leuten gegangen. Da hat es beispielsweise Aufnahmen bei uns aus den 50er Jahren von einem Leben von einer Schulklasse, wie eine Schulklasse gelaufen ist, in einer Berggemeinde, so um 1957 rum.
Wie wird eigentlich denn ausgewählt, was archiviert wird und was nicht?
Ist natürlich ganz schwierig, wie man das Risiko immer hat, dass man genau das Falsche auswählt. Wir orientieren uns an einem Kriterium, so Ereignisse, also wichtige Ereignisse von der Zeitgeschichte, wo man denkt, das braucht man wieder mal. Wir haben vorher auch gehört, beispielsweise Schweizer Halle, klar. Dann natürlich Personen von der Zeitgeschichte, ich sage jetzt mal so von Peter Bichsel bis Ueli Maurer, beispielsweise, wo man Personen bei einem Rücktritt, Politiker bei einem Rücktritt auch kann schauen, was hat er bei seinem Amtsantritt versprochen damals, was sind auch die Höhepunkte gewesen von dem, was die Person gemacht hat. Und das dritte Kriterium ist der Alltag doch mindestens ein bisschen abbilden können, dass es einen Eindruck gibt von einer Zeit, auch vom Alltag in einer Zeit drin.
Also das, was wir zum Beispiel heute im Treffpunkt rausgepickt haben, vom Rollstegenfahren, von dem Kurs, der angeboten worden ist, zu Bern in den 70er Jahren. Das ist so ein Beispiel. Oder?
Genau.
Also es gehört ja auch bei eurer Arbeit immer ein bisschen Bauchgefühl auch, dazu, oder?
Es ist so, dass die Leute, die bei uns dann auswählen, sind die, die auch sehr viel Erfahrung haben, was könnte wieder gebraucht werden im Programm. Also natürlich, klar, ein breites Wissen auch, aber auch eine Erfahrung, was ist allenfalls wieder wichtig. Irrtum ist möglich. Wir haben inzwischen mit der neuen Technik eine Möglichkeit, praktisch alles mal mindestens aufzuzeichnen, sodass man die Chance hat, etwas Besonderes wieder zu finden, das eben genau nicht ausgewählt worden ist für das Archiv.
Ihr habt jetzt eine neue Technik angesprochen. Was für verschiedene Tonträger gibt es denn eigentlich noch im Archiv?
Das meiste, was bei uns natürlich kommen ist, von den Eigenproduktionen, ist auf einem Magnetband, also Tonbänder, die aber eben nach rund 25 Jahren verfallen.
Also ist ja so wie im Fernsehen, auch wie Helen Isler vorher erzählt hat, wo das Zeug nicht mehr so scharf ist.
Genau, genau. Was wir machen zurzeit, ist, wir tun das alte Archiv, mindestens einen Teil überspielen in digitale Files, die dann in einem Bandroboter drin gelagert werden, mit der Idee, dass man nachher dann die digitalen Files auch sehr einfach wieder kann weiterkopieren und von dem her wirklich, ein ewiges Aufbewahren eigentlich möglich ist.
Ist echt das wirklich ewig? Wir haben da immer ein bisschen Zweifel.
Es ist so, darf man auch haben. Die Schwierigkeit wird eher sein, also Fileformat, die wechselt, Technologie, die wechselt. Und natürlich für uns auch jetzt das Problem, es ist sehr aufwendig, das Digitalisieren. Wir können uns nur ungefähr 25% vom Archiv werden wir können digitalisieren in nächster Zeit. Auch das kostet rund 3,5 Millionen Franken. Auch das nur möglich mit Beteiligung von Memoriaf, wo wir vorher auch davon gehört haben. Das ganze Archiv wäre 14 Millionen Franken, das zu erhalten, ist einfach so nicht bezahlbar.
Aber die digitale Welt, ist das für euch das Paradies? Ich habe die Frage heute Morgen schon mal gestellt, aber ich möchte sie von euch hören, Heinz Lohse, beantwortet.
Auf der einen Seite hat es etwas Paradiesisches in dem Sinn, ich kann etwas suchen, kann schnell anhören, kann sagen, oh, das ist der super Ton, den will ich, kann ihn abladen, kann mein Teil rausschneiden. Ist natürlich etwas, was man vor 10 Jahren noch nicht gehabt hat. Passt auch in die sehr schnelle Radioproduktion rein, wo es eben darum geht, schnell den richtigen Ton und die richtige Passage zu finden.
Aber eben das mit dem Finden ist ja so eine Sache, oder? Also, wie häufig seid ihr da halt auch ein bisschen wie die Detektive, die etwas müssen suchen?
Das Finden hängt natürlich stark damit zusammen, wie ist etwas abgeleitet worden, wie ist es beschrieben worden. Wir tun ja nur ungefähr 10% der Sendungen, die wir wirklich ausführlich beschreiben. Und ausführlich beschreiben heisst, dass es ein kontrolliertes Vokabular ist, also dass wenn jemand sucht, dass er weiss, aha, mit Schweinegrippe finde ich wirklich alles. Wir wissen, es gibt im Moment ein bisschen Verwirrung mit H1N1, wo wir wissen, aha, wir haben es von der Schweinegrippe abgeleitet beispielsweise. Oder wo ich auch ziemlich schnell gesehen habe, ah, das ist jetzt eine Sendung, wo der Moritz Leuenberger direkt auch vorkommt, oder ist es nur eine Sendung über ihn? Das ist entscheidend für das, kann ich die Sendung brauchen oder nicht. Und das Beschreiben ist zentral drin und das ist auch das Aufwendige. Und das macht, dass wir pro Jahr vielleicht knapp 5'000 Sendungen wirklich beschreiben können. Und fast bei uns rund 5 Stellen. Und das ist natürlich nur eben knapp 10% von allen Beiträgen.
Das ist das, was ich vorher so salopp als Gäckeli-Arbeit beschrieben habe. Das ist es schon, weil es muss genau stimmen, sonst bringt es nichts. Oder?
Das ist wirklich das, eine gewisse Präzision ist da sehr nötig bei dieser Arbeit. Und das ist auch vor allem auch die Frage von der Qualifikation der Leute, die das auch können, die sich können eine Systematik auch halten.
Heinz Loser, gibt es Perlen im Archiv, wo ihr besonders stolz seid drauf oder vielleicht auch besonders häscheln und pflegen?
Es gibt spannende Sachen. Ich kann natürlich jetzt viel anfangen, aber so.
Vielleicht gibt es eine.
Ich kann gerade vor ein paar Tag habe ich eine Sendung gehört. 1948 ist eine Aufnahme gemacht worden mit einer 90-jährigen Töstalerin, also Geburtsjahr 1858. Und wenn man dann beispielsweise gehört, wie die sich ernährt haben, mit, wo sie 12 war, beispielsweise, also am Morgen Herdöpfel, am Mittag, wenn es gut gegangen ist, ein bisschen Brot und am Abend wieder geschwellte, und das ist scheinbar rundum so gewesen, dann nachher merkt man, da kommt etwas aus einer anderen Zeit über. Auch im Ton natürlich, wie sie das erzählt, wo man sich fast nicht mehr vorstellen kann. Wo man sieht, es hat sich sehr viel verändert und das ist auch lässig, das zu sehen, was hat sich verändert. Oder beispielsweise etwas anderes. Wir haben eine Rede oder eine Diskussion von Politikern 1948 und man ist einfach verblüfft, wie diszipliniert jeder seine Sachen sagt, durch zuhören, warten, bis der andere ausgeredet hat und erst nachher seine Sachen bringt, kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen.
Es geht, die Disziplin ist gebrochen. Auch bei den Radiomoderatoren. Man tut sich schnell mal einmal reinreden heute und das ist eigentlich pfui, aber es geht halt einfach auch in dem Tempo, da sind wir wieder in diesem Wahnsinns-Temporausch hin, den ihr jetzt auch gerade angesprochen habt. Wie sicher ist eigentlich das Archiv? Also ich denke da Feuer, Wasser und was es alles so gibt.
Also wir tun natürlich jetzt das, was wir digital aufbewahren, ist natürlich gespiegelt an verschiedenen Arten. Man macht von jeder Aufnahme über 3 Kopien, wo auch mindestens eine davon in einem anderen Studio gelagert ist. Also sogar wenn es einen Brand gibt, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die andere Kopie noch oben ist.
Vielen Dank für den Einblick ins Radioarchiv. Der Heinz Loser ist das gewesen, Leiter von Archiv und Dokumentation bei Schweizer Radio DRS. Und das war ein Treffpunkt gewesen über das audiovisuelle Gedächtnis von der Schweiz, wie wir es genannt haben. Ein paar Geschichten, die Geschichte geschrieben haben, haben wir in den letzten 2 Stunden rausgepickt. Vielleicht ist bei euch auch die eine oder andere Erinnerung wach geworden. Das würde uns freuen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.